Herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich mich näher zum Mikro stellen soll oder weiter, oder man hört mich aber gut. Perfekt, gut. Sonst rede ich eh auch so laut genug. Ja, ich bringe euch schöne Grüße auch aus Eching mit, beziehungsweise ich bin aus Eching, die Gemeinde ist ja mittlerweile in Neufahrn. Wir sind ja umgezogen vor ein bisschen, ich glaube mittlerweile sind es schon 2 Jahre eigentlich. Und genau, ich bringe euch, wie gesagt, Grüße aus unserer Gemeinde mit. Ich glaube, jemand von euch ist auch heute bei uns in der Gemeinde. Genau, von daher schöne und herzliche Grüße zu meiner Person. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke so ein paar Gesichter, habe ich schon mal gesehen, aber ich bin der Sebastian Bosch, bin 28 Jahre alt, komme aus Eching, wohne in Eching, bin verheiratet, habe jetzt eine 3 Monate alte Tochter, die sitzt da oben und hört mir zu oder schläft, weiß ich nicht. Genau, auch herzliche Grüße von meiner Frau, die sitzt auch oben. Genau. Ich habe euch heute eine Predigt vorbereitet zu einem Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist in dieser Weihnachtszeit, weil ich merke, dass oft zwar viel über den Retter gesprochen wird, viel über Errettung, über das Christkind, über ja die Dinge, die an Weihnachten halt so wichtig sind, aber es geht nicht darum, von was wir errettet worden sind. Man singt viel vom Retter, aber von was hat dieser Retter uns denn errettet? Was ist der Kern der weihnachtlichen Botschaft? Und du hast es heute schon eigentlich die ganze Zeit über mehr oder weniger gesagt, ich kann Weihnachten nicht von Ostern trennen. Es geht nicht. Es gehört uneingeschränkt zusammen. Denn Weihnachten ist der Anfang einer Geschichte, die ihren Höhepunkt am Kreuz findet. Das ist Weihnachten. Und deswegen habe ich mir persönlich heute vorgenommen, ich möchte Weihnachten aus Sicht des Sünders zeigen und darstellen und klarstellen. Und ich weiß, wir sind alle wahrscheinlich, ihr genau wie ich auch, in diesem Weihnachtstrubel auch ein bisschen mit drin. Ne? Man versucht dann, sich vorzubereiten. Der eine oder andere plant schon, was er an Weihnachten alles kocht, welche Geschenke er noch besorgen muss. Ich hoffe, ihr habt schon alles, dann spart ihr euch den Stress. Und dann muss man, wie gesagt, dann muss man für die Gemeinde vielleicht noch was vorbereiten. Wir haben den Chor, der probt, da muss dann viel geprobt werden, damit das alles auch an Weihnachten entsprechend passt. Die Kinder machen ein Krippenspiel, wo meine Tochter zum ersten Mal mit auftreten darf. Die darf nämlich das Baby spielen. Ja, eine große, steile Karriere vor sich. Und man verbringt viel Zeit mit all den Dingen, die sich eigentlich um diesen Kern herum abspielen. Aber manchmal ist es wichtig, stehen zu bleiben und sich klar zu werden, worum es bei dieser ganzen Sache geht. Woher kommt diese Freude, von der wir vorhin gesungen haben? Woher kommt dieses Glück, die Liebe, die Geborgenheit und das Wissen darum, dass man errettet ist, dass man nicht verloren geht? Der Erlöser kommt oder ist gekommen. In Menschengestalt. Und ich habe für die heutige Predigt 3 Geschichten aus der Bibel rausgenommen, von der nur 2 direkt was mit Weihnachten zu tun haben. Aber die dritte, und das ist meines Erachtens eine sehr, sehr wichtige, die zwar nicht zu der Zeit spielt, hat aber mit dem Kern und der Essenz der weihnachtlichen Botschaft zu tun. Ich werde später auf diese 3 Geschichten zu sprechen kommen. Ich glaube aber, dass wir in keiner anderen Zeit wie zu der Weihnachtszeit sehen können und beobachten, wie weit die Menschheit doch von dem entfernt ist, der in diese Welt gekommen ist vor über 2000 Jahren. Wie weit wir uns von unserem Erlöser entfernt haben. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen zwar Weihnachten feiern wollen, aber mit Weihnachten selbst, mit Christus, dem Erretter, nichts mehr zu tun haben möchten. Es ist schön, viele Geschenke zu bekommen. Es ist schön, ein gutes Essen zu haben im Rahmen der Familie mit den Liebsten, Zeit zu verbringen. Ihr kennt vielleicht auch dieses tolle Video, was von Edeka damals gedreht worden ist, wo dieser eine Opa einsam an seinem Tisch an Weihnachten sitzt. Und er schickt einen Brief an seine Familie, an seine Kinder hinaus, in dem drin steht, dass er verstorben ist. Und dann kommen die alle und entdecken auf einmal, hey, der Opa lebt ja noch. Der ist gar nicht verstorben. Der war nur einsam und wollte seine Familie wiedersehen. Alle diese Dinge scheinen sehr wichtig zu werden in der Weihnachtszeit. Aber sie sind nicht der Kern der Botschaft. Und ich sehe, wie Menschen versuchen, ihr Leben mit allen Dingen, möglichen Dingen voll zu machen. Ja, die Läden sind voll. Die Christkindlmärkte sind voll. Die Häuser sind zur Weihnachtszeit voll. Unterm Christbaum ist wahrscheinlich voll. Es ist überall voll. Nur die Herzen sind leer. Die sind leer. Man füllt alles rein, was man kriegt. Man stopft quasi diese Zeit voll mit Dingen, die man tun muss und tun kann und die vielleicht auch schön sind. Aber man stopft sie und sie bleiben trotzdem leer, denn der eigentliche Grund wird nicht erfüllt. Und deswegen ist es wichtig, sich mit der eigentlichen Botschaft an Weihnachten auseinanderzusetzen. Und das Lied haben wir zwar heute nicht gesungen, aber ich glaube, ihr kennt es alle. Freue dich, Welt, dein König naht. Welt ging verloren, heißt es da in einer Strophe. Christ ist geboren. Die Welt ging verloren. Und sie ist heute immer noch verloren. Der Retter ist da, doch die Welt ist nach wie vor verloren. Hat sich was geändert, seitdem Christus wiedergekommen ist? Hat sich die Menschheit seitdem verändert? Sind wir alle taub, dass wir die Botschaft nicht hören? Sind wir blind, dass wir die Zeichen nicht sehen? Fühlen wir nichts? Merken wir nicht, dass wir nicht ganz sind? Warum tun die Menschen so, als gäbe es Gott nicht? Haben wir Christen etwas vielleicht erkannt, begriffen, was die nicht verstehen? Sind wir vielleicht schlauer als die Menschen da draußen? Ich glaube nicht. Keiner von uns hier im Saal ist besser oder schlauer als die Menschen da draußen. Und ich habe das gemerkt, als ich Vater geworden bin. Ich dachte immer, hey, christliche Eltern, die sind besser als die Eltern da draußen in der Welt. Die haben die besseren Erziehungsmethoden, die richten sich nach der Bibel. Und ich muss ehrlich gestehen, es hat nicht lange gedauert, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich keinen Deut besser bin als die Menschen da draußen. Ich habe genau dieselben Probleme. Ich habe gemerkt, wie ich mit Geduld zu kämpfen habe, mit dieser Liebe für das Kind, sich Zeit zu nehmen, wie anstrengend es manchmal ist. Und dabei dachte ich mir, hey, das geht doch so ganz selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Selbst bei den eigenen Kindern muss man sich bemühen und man erkennt die eigenen Fehler. Wie gehe ich um mit Sünde? Wie gehe ich um mit dem Problem, was diese Welt hat? Und dieses Problem ist immanent da. Es ist nicht weg. Es geht nicht weg. Denn Sünde beherrscht diese Welt und sie wird sie so lange beherrschen, bis der Retter, der vor 2000 Jahren zu dieser Welt kam, erneut wiederkommt und ein Ende dann letzten Endes auch bereitet. Wie gehe ich um mit diesem Problem? Wie geht die Welt um mit diesem Problem? Denn wir wissen eines, der Tag der Abrechnung kommt. Er kommt, ganz gewiss. Vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht vor Weihnachten, aber er kommt. Bist du darauf vorbereitet? Oder lebst du so, als gäbe es kein Problem? Ich glaube, das ist die größte Krankheit unserer Gesellschaft heute. Und das ist die Tatsache, dass man so lebt, als wenn es kein Problem gäbe. Es gibt gar keinen Grund, dass ein Retter kommen muss. Denn von was soll er mich denn erretten? Es gibt kein Problem. So gehen die meisten Menschen mit ihrem Leben um, mit der Sünde um. Und deswegen ist es wichtig, von Sünde zu reden, auch in dieser Weihnachtszeit. Und so unangenehm das manchmal sein mag, weil dieses Thema nun mal eines ist, das nicht immer auf offene Ohren stößt, ist es wichtig, dieses Thema immer wieder anzusprechen. Habt ihr einen Weihnachtsmarkt? Hier. Habt ihr auch einen Standort? Nee. Wir haben einen Stand am Weihnachtsmarkt und ich sage euch eines, es ist nichts spannender als zu beobachten, wie ungewollt dieser Stand an diesem Weihnachtsmarkt, an diesem Christkindlmarkt ist. Die Leute wollen in Ruhe auf diesen Christkindlmarkt gehen, ihren Glühwein trinken, ein paar Geschenke kaufen, vielleicht hier und da mit ein paar Leuten treffen,
Aber wenn dann da jemand ist, der einem die wahre Botschaft dieses Festes vermitteln möchte und der einem sagt, es geht nicht darum, Glühwein zu trinken, es geht nicht darum, Geschenke zu kaufen. Es geht darum zu erkennen, dass der Erlöser, der Retter von Schuld und Sünde gekommen ist. Dann geht man lieber in einem großen Bogen um diesen Stand vorbei. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass man auch an diesen Orten immer wieder von Jesus Christus erzählt. Der erste Mensch, von dem ich euch heute erzählen möchte, ist Petrus. Und Petrus war ja zu dem Zeitpunkt, an dem Weihnachten letzten Endes passiert ist, noch nicht bei Jesus. Er ist erst später dazu gekommen. Aber diese Begegnung, die Petrus mit Jesus hat, 30 Jahre oder was nach Weihnachten, die ist essentiell wichtig für unser Verständnis von der Weihnachtsbotschaft. Und wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. In Lukas Kapitel 5 möchte ich das lesen. Ich habe es euch mal hier irgendwie so, falls das gut lesbar ist, auch mitgebracht. Wer keine Bibel hat, kann auch dort gerne mitlesen. Die Begegnung von Petrus mit Jesus. Und es ist dieses erste Mal, an dem Jesus an den See Genezareth geht und er möchte predigen und er bittet Petrus, mit dem Boot nach draußen zu fahren. Und er fährt mit Jesus hinaus, er hört ihn predigen und dann sagt Jesus zu Petrus, hey, wirf deine Netze aus. Und Petrus sagt ihm, hey, weißt du was? Wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Und es ist Tag. Das macht keinen Sinn jetzt, die Netze eigentlich auszuwerfen. Jeder guter Fischer weiß das. Aber, und das ist etwas, was Petrus auszeichnet, er wirft die Netze aus. Und es passiert Folgendes in Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als er das getan hatte, fing sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er auf die Knie vor Jesus nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Zwei wesentliche Aspekte sind in dieser klaren Erkenntnis von Petrus wichtig. Das erste ist, er lässt sich ein auf Jesus. Er gibt die Kontrolle auf. Und er sagt, ich schau, was passiert. Und er erlebt Jesus während der Predigt, während er zu der Volksmenge predigt. Und dann erlebt er seine Macht. Und als er diese Macht erlebt, erkennt er etwas. Er erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist. Und das ist der erste Punkt. Ich sag, zeig mir deine Wunder. Das ist das, was die Welt heute auch von Jesus erwarten würde. Das ist das, was die meisten Menschen erwarten wollen. Wir wollen Jesus erleben. Er soll doch mal ein Wunder uns zeigen und dann glauben wir an ihn. Und Jesus sagt, wirf dein Netz aus. Lass dich erstmal darauf ein. Und da fehlt es bei vielen Menschen schon im Ursprung. Und das zweite ist die Erkenntnis. Ich staune immer wieder, wie Petrus, wie er diese Sachen erkennt. Diese so klare und einfache Antwort. Ich glaube, ich hätte gesagt, hey Jesus, weißt du was, komm doch öfter mit zum Fischen. Das ist ja toll, ich habe die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Du bist einmal dabei, sofort volle Netze. Komm, mach mal jede Woche. Und Petrus geht auf die Knie und ich stelle mir das wirklich so bildlich vor, wie er die Beine unseres Herrn umarmt und sagt, Herr, geh weg von mir. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist so tief. Da steckt so viel drin. Und wenn wir uns fragen, wer von uns hat auch diese Erkenntnis gehabt, als er Jesus begegnet ist? Ich glaube, das ist etwas, was heute im größten Maße dieser Welt fehlt. Die Erkenntnis, wer wir sind. Im Lichte Gottes Größe wird unsere Sündhaftigkeit und wir sind wirklich so klein, wie klein wir eigentlich sind. Das wird uns da erst richtig bewusst. Und Petrus merkt es in diesem Moment. Und er geht auf die Knie und er sagt, Herr, geh weg. Und ich meine, es muss man auch noch immer bedenken, der ist ja nicht allein auf dem Boot. mit Jesus. Da sind die ganzen anderen Fischer mit dabei. Und er kennt diese Tatsache. Gottes Heiligkeit, Gottes Größe, die Petrus in dieser Situation erlebt, das ist unser größtes Problem. Unser größtes Hindernis. Wir können nicht zu Gott kommen, weil Gott heilig ist und wir nicht. Und ihr könnt euch das vorstellen wie ein Matheproblem in der Klausur. Ja, ich habe eine richtig komplexe Formel, super schwierig, kann ich nicht lösen. Und die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Tue ich so, als gäbe es dieses Problem einfach nicht? Ich lasse die Aufgabe aus, gebe meine Klausur ab. Oder hole ich mir jemanden, der vielleicht mir bei diesem Matheproblem helfen kann? Gut, in der Prüfung ist das natürlich schwierig, da geht das nicht, ja, oder? Das würden wir Abschreiben nennen, das solltet ihr natürlich nicht machen, aber ich sag mal, wenn ich dieses Problem habe, habe ich eben nur diese zwei Möglichkeiten, ich kann mir jemanden holen, der mir hilft, oder ich tue so, als wenn es das Problem einfach nicht gibt. Und wir haben dieses unlösbare Problem, wir können nicht zu Gott kommen, weil er heilig ist und wir nicht. Also war der einzige Weg, und es war der einzige Weg, der möglich war, dass Gott selber zu uns kommt, für unsere Schuld und unsere Sünden stirbt und diesen Weg frei macht, durch das Kreuz zu ihm. Er gab sein Leben für deins. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an Weihnachten betonen, dass man nicht Weihnachten ohne Ostern feiern kann. Dass diese ganze Atmosphäre und dieses ganze Drumherum, das ist nichts wert. Wenn ich nicht bedenke, dass Christus, der da am Anfang in dieser Krippe lag, später am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Es ist nicht möglich. Und wir haben nur zwei Optionen. Wenn wir diese Botschaft hören, wir lehnen sie ab oder wir nehmen sie an. Die dritte Botschaft, ich schau mal später, ich überleg's mir noch oder ich tue es jetzt nicht, vielleicht gibt's einen anderen Mal einen besseren Moment. Das ist nichts anderes als zu sagen, nein. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich erlebe das, wenn ich mit jungen Menschen auch bei uns in der Gemeinde zusammenarbeite, ob es jetzt im Hauskreis ist oder bei was auch immer, dass diese Volkskrankheit des unverbindlichen Zusagens, ja, ich schau mal, vielleicht komme ich, vielleicht nicht. Ich guck mal, wir planen eine Freizeit nächstes Jahr in 8 Monaten. Und wenn ich die jungen Menschen frage, und, habt ihr Zeit, könnt ihr da? Natürlich könnt ihr da, die haben da ja nichts vor. Dann heißt ja, ich schau mal, ob ich da nicht vielleicht noch was anders habe. In 8 Monaten? Wieso legst du dich nicht jetzt verbindlich fest und schiebst die anderen Dinge woanders hin? Das ist bei jungen Menschen heutzutage ganz schwierig. Da ist WhatsApp und Handy und Internet natürlich das größte Problem, weil es gibt immer etwas Besseres. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, sich zu entscheiden, dann muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich mache später mal. Ich schaue mal in 8 Monaten, ob ich das mit Jesus dann festmachen möchte. Vielleicht ist es dann zu spät. Deswegen ist es wichtig, auch in dieser Weihnachtszeit, die Menschen immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Hey, jetzt ist die Zeit. Heute ist die Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, du sitzt auf deinem Stuhl, und das alles kommt dir vielleicht bekannt vor und du sagst, hey, ich habe mich entschieden und ich lebe mit Jesus und toll, und der Weg macht Spaß. Vielleicht hast du das noch nicht gemacht. Dann hast du heute die Gelegenheit dazu. Und du musst dich entscheiden, was du tun willst. Willst du weiterhin so leben, als wenn es kein Problem gäbe? Als wenn die Sünde deines Lebens nicht existiert? Oder möchtest du auf Jesus zugehen? In der Erkenntnis, dass du ein sündiger Mensch bist. Petrus hat sich für Jesus entschieden. Er hat alles stehen und liegen gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Die meisten Menschen entscheiden sich aber im Laufe ihres Lebens gegen Gott, nicht für Gott. Und es gibt Gründe dafür. Und dieses sich auf Jesus einlassen und diese fehlende Erkenntnis der Sünde, dass ich sage, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Erlösung. Das ist etwas, was heute einfach nicht mehr existiert. Und ich habe euch eine zweite Geschichte, eine zweite Begegnung mitgebracht. Steht in Matthäus, Kapitel 2. Und es ist die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland in der Begegnung mit Herodes. Und ich werde dazwischen einen kurzen Aspekt weglassen, weil der ist für die Erzählung jetzt nicht so wichtig. und dann weiterlesen. Lesen wir einfach von Vers 1. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs des Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo dieser Christus geboren werden sollte. Aber sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die kleinste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen und mein Volk Israel, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen ganz genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und jetzt überspringen wir den Teil, denn was passiert? Die Weisen gehen hin, sie kriegen eine Vision, dass sie nicht wieder auf dem Weg zu Herodes nach Hause gehen sollen, sondern sie gehen einen anderen Weg. Und Josef kriegt den Auftrag, nach Ägypten zu fliehen mit Frau und Kind, um dem schweren, schweren Vergehen des Herodes zu entkommen. Und sie gehen. Und in Vers 16 lesen wir dann, als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Herodes war ein furchtbarer König. Wie konnte er sowas tun? Alle Kinder unter 2 Jahren, alle Knaben unter 2 Jahren umbringen lassen. Ein Mörder, der viele Kinderleben auf dem Gewissen hat. Und das Interessante ist, weil wenn man sich jetzt überlegt, diese Geschichte, ja, der war ja König, das war ja sein Königreich. Welcher König tut so etwas zu seinem eigenen Volk? Und Herodes war gebürtig ja kein Jude, sondern er kam eigentlich aus dem Stamm der Edomiter, hat aber das Judentum angenommen. Und er kannte alle Bräuche der Juden. Er hat darin auch gelebt. Und er hat von dieser Prophezeiung gehört, dass es irgendwo mal einen Messias, einen König geben würde, der kommen wird. Und er lässt alle Menschen, alle Klugen zusammenkommen und sich beraten. Und sie sagen ihm von dieser Prophezeiung. Und die Juden haben diese tiefe Hoffnung immer gehabt, dass der Messias eines Tages kommt und sie von dem Joch der Römer befreien würde. Das war auch der Grund oder einer der Hauptgründe, warum sie Jesus später ans Kreuz geschlagen haben, weil er nicht das war, was sie von ihm erwartet hatten. Dieser Messias wird als Herrscher beschrieben, ein Abkömmling Davids aus dem Hause Judas. Und ich finde es ganz faszinierend, das könnt ihr euch heute Nachmittag, wenn ihr noch Lust habt, gerne mal durchlesen. Lest euch mal die Segnung des Jakob an seine Söhne durch. Denn selbst da gibt er schon eine prophetische Zusage für den Messias aus dem Stamm Judas. Und Herodes hört diese ganze Geschichte und natürlich wird einem sofort klar, er fürchtet sich vor Jesus. Warum? Weil dieser Jesus, dieser Abkömmling aus dem Hause Davids, einen Anspruch auf den Thron haben könnte, den er ja nicht hatte, weil er kein Jude war und auch kein Abkommen Davids. Also ist das Erste, was einem wohl dann in den Kopf schickt, ja gut, ich muss herausfinden, wo dieser Jesus ist. Und er spricht mit den Weisen und sagt, schaut genau, wo der wohnt, wo der ist, und dann will ich auch hingehen und ihn anbeten. Er lügt sie an mit dem Vorwand, er wolle sie auch anbeten, um ihn dann zu ermorden und zu beseitigen. Jesus könnte Anspruch auf seinen Thron erheben. Das war es, was Herodes sich gedacht hatte. Und Jesus hat den Anspruch auf den Thron erhoben, aber nicht auf den weltlichen Thron der Herrschaft. Nicht auf diesen Thron irgendwo in Jerusalem, wo man hoch auf irgendeiner Zinne thront und bestimmt, wie die Geschicke dieses Landes gesteuert werden. Er wollte den Thron deines Herzens
besteigen.
Doch das hat Herodes natürlich nicht verstanden. Das verstehen viele Juden bis heute noch nicht. Und aus der Angst heraus, dass er sich betrogen fühlt, weil die Weisen nicht zu ihm zurückkehren, schickt er seine Soldaten und lässt die ganzen Knaben unter 2 Jahren kaltblütig ermorden. Was haben wir denn schon mit so einem Mann gemeinsam, habe ich mich gefragt. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Wir sind doch keine Könige, nehme ich mal an, oder? Hier keine von und Zus und Thurn und Taxis und wie sie alle heißen. Wir sind keine Könige, wir haben keinen Herrscheranspruch. Und wir sind auch keine Mörder. Ich meine, wir sind doch nicht so schlimm. Wir haben doch keinen Menschen auf dem Gewissen. Wir sind viel besser als dieser König. Und doch haben wir eine Sache gemeinsam, denn dieser Mann wollte Jesus weghaben aus seinem Leben. Jeden Anspruch, den dieser Messias für sein Leben an seine Position stellen könnte, den wollte er nicht haben. Und ihm war jedes Mittel recht, diesen Anspruch zu beseitigen. Und Jesus hat heute auch diesen Anspruch. Wer sitzt auf deinem Thron? Wer sitzt da drauf? Und ich weiß, für uns Christen, wir würden ganz plagiatisch einfach immer sagen, Jesus sitzt da drauf. Aber wir wissen selber oft genug, wie gerne wir uns auch mal da drauf setzen. Und wie oft es uns schwerfällt, Jesus die Zügel zu überlassen und zu sagen, Herr, herrsche du in meinem Leben. Sei du derjenige, der führt. Ich will weniger werden, du sollst mehr werden. Und diese Frage muss man den Menschen heutzutage auch wieder stellen. Wer sitzt auf deinem Thron, du oder Jesus, der Retter, von dem wir singen? Jesus war der Nachkomme Davids, der eines Tages über Israel herrschen wird. Keine Frage. Er wird wiederkommen und er wird sich auf diesen Thron setzen. Und er wird herrschen in Herrlichkeit und Macht und Gerechtigkeit. Aber bis dahin beansprucht er den Thron deines Herzens. Den Platz, den ersten Platz in unserem Leben. Und warum hat er diesen Anspruch? Weil du seine Schöpfung bist. Weil er dich gemacht hat. Weil du gar nichts wärst ohne ihn. Ein Stück Staub, das bin ich. Das seid ihr. Mehr nicht. Und ihr werdet wieder zu Staub werden. Wir haben eigentlich gar keinen Anspruch. Und wir haben auch diese Gnade, die uns zur Weihnachtszeit und an Ostern zuteil wurde, gar nicht verdient. Niemand hier hat diese Gnade verdient. Christus starb für seine Feinde. Wir waren noch seine Feinde, als er bereit war, ans Kreuz für uns zu gehen. Zwei Dinge will heute kein Mensch mehr hören. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mit euren Bekannten unterhaltet oder mit Freunden oder wo auch immer in eurem Umfeld, in der Arbeit, dann gibt es zwei Dinge, die mit denen kann man sich mit Menschen nur ganz schwer unterhalten. Nämlich, du bist ein Sünder. Ganz schwieriges Thema. Christus ist der Herr über dein Leben. Auch ganz schwieriges Thema. Der Hauptgrund, warum die meisten Menschen sagen, ich will keinen Gott in meinem Leben haben, ist, weil sie sagen, ich will niemanden auf meinen Thron setzen. Ich will auf dem Thron sitzen. Ich will herrschen über mein Leben. Und deshalb ignorieren sie die Sünde und tun so, als wenn es sie gar nicht gäbe, als wenn es kein Problem wäre. Alles ist erlaubt heutzutage. Ich meine, ihr könnt euch die Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer deutschen Gesellschaft jetzt mal nur als Beispiel, einfach angucken. Wo waren wir vor 50, 100 Jahren? Und wo sind wir jetzt? Was war vor 100 Jahren ein absolutes Tabu, von dem keiner gesprochen hat? Und wo sind wir jetzt? Was beherrscht diese Welt? Und es ist voll von Sünde. Sünde, Sünde, überall Sünde. Und weil es einem so lästig ist, dieses Thema irgendwie anzugreifen oder irgendwas daran zu verändern, sagt man ganz einfach, es gibt kein Problem. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will herrschen in meinem Leben. Ich brauche diesen Herrscher, der an Weihnachten kam, nicht in meinem Leben. Die Menschen sind heute wirklich nicht anders wie damals. Es hat sich nichts verändert. Herodes wollte diesen Menschen nicht in seinem Leben haben und es gab auch viele andere, die Jesus ablehnten. und sie tun es heute immer noch. Und deshalb ist es Gnade, dass du heute hier sitzen kannst, dass du es begriffen hast, dass du erkannt hast, dass du ein sündiger Mensch bist und diesen Erlöser brauchst. Wir brauchen Erlösung. Jesus hat mal gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er ist für die Kranken gekommen. Und ich finde es echt krass. Ihr habt wirklich jetzt hier viele Zeugnisse gebracht auch und von Menschen, die schwer krank sind. Wirklich schwer krank. Und manchmal gibt es keine Hoffnung mehr. Manchmal kann die Medizin noch vieles tun, aber manchmal bleibt einem nur noch eines und das ist der oben. Der einzige Heiler, der wirklich alle Krankheiten heilt. Aber dieser Heiler, dieser König, der ist nicht primär daran interessiert, deine Gebrechen in deinem Leben zu heilen, sondern er will dich hier drin heilen, dein Herz. Und das ist aber nicht das, was die Menschen heute wollen. Die Menschen wollen lieber einen Jesus, einen Erlöser, der ihnen in ihrem Leben hilft, der ihnen Hilfestellung bietet in den schweren Situationen, zu dem sie hingehen können, wenn sie einen Platten auf der Autobahn haben oder wenn ihnen der Finger blutet. Aber sie wollen keinen Jesus, der ihnen ihrem tiefsten Herzen die tiefen Probleme ihrer Seele verarbeitet und lösen kann. Diesen Jesus wollen sie nicht. Es ist also wichtig für uns, dass wir den Menschen immer wieder klar machen, was Weihnachten aus der Perspektive eines Sünders wirklich heißt. Was es wirklich heißt, gesund zu werden. Der Arzt kam an Weihnachten und er hat die schlimmste Krankheit, die alle Menschen dieser Welt befällt und befallen hat, weggenommen, auf sich genommen und sie getragen. Und wenn wir an Krankheit denken, dann muss uns auch eines bewusst sein. Es gibt immer eine Diagnose, bevor uns wahrscheinlich das klar wird, worunter wir eigentlich wirklich leiden. Und im christlichen Leben ist es nicht anders. Du musst zuerst die schlechte Nachricht hören, damit du für die frohe Botschaft, für die gute Nachricht empfänglich bist. Ich kann nicht zu einem Menschen gehen, der vollkommen gesund ist und nicht denkt, dass ihm was fehlt und sagen, Junge, du brauchst einen Arzt oder du brauchst eine Chemotherapie oder du brauchst irgendwas anders. Wenn er nicht glaubt, dass er ein Problem hat, wird er auch nicht glauben, dass er einen Arzt braucht. Petrus hat erkannt, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Erlöser. Und ich frage mich auch, welcher Mensch freut sich mehr? Einer, der von der Grippe geheilt wird, Männergrippe ausgenommen, ja? Einer, der von der Grippe geheilt wird oder einer, der wirklich dem Tode nahe war und gesund wird? Wir wissen alle ganz genau, ganz klar, der dem Tode nahe war, der wird sich viel mehr freuen über die Erlösung. Viel mehr Emotion zeigen. Grippe ist doch was Selbstverständliches, wenn man davon gesund wird, würden die meisten sagen. Aber ich sage, ich hatte Krebs oder ich hatte einen schweren Unfall und ich wurde bewahrt. Dann entsteht eine ganz andere Freude. Und diese Freude müssen wir ausstrahlen, wenn wir da draußen sind. Diese Freude müssen die Menschen in uns sehen, dass wir sagen, ich war dem Tode nahe, ich war tot, sagt die Bibel. In Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir waren tot. Und durch Christus sind wir auferstanden zum neuen Leben. Dieses Leben muss die Welt da draußen sehen und erkennen können. Jeden Tag. Nicht nur an Weihnachten. An Weihnachten ist es wahrscheinlich noch schwerer, Menschen davon zu erzählen, weil sie viel zu beschäftigt sind. Aber in unserem Umkreis, da wo wir arbeiten, da wo unsere Familien sind, da muss die Freude rauskommen, die in uns ist. Wir waren tot, doch wir sind lebendig in Christus. Und jetzt möchte ich zu der dritten und letzten Begegnung, die auch was mit Weihnachten zu tun hat, kommen. Weihnachten ist Grund zur Freude. Wir sollten nicht daran denken, immer nur, wie schlimm alles ist, wie alles den Bach runtergeht. Es gibt Hoffnung und es ist Freude, denn wir sind erlöst durch Jesus Christus. Wie Petrus haben wir erkannt, dass wir Sünder sind und dass wir einen Erlöser brauchen. Und dieser Erlöser kam genau heute, also genau jetzt in dieser Zeit, vor mehr als 2000 Jahren. Gott in Menschengestalt, die Lösung des größten Problems der Weltgeschichte. Geboren, um zu sterben und um frei zu machen, alle, die es glauben. Oder wie in deinem Gedicht, jeder, der es will. Jeder, der es will und glaubt. Und es gab jemanden im Neuen Testament, der das schon sehr, sehr früh erkannt hatte. Es war ein Mann mit dem Namen Simeon. Er ging in den Tempel, er war ein frommer Mann und er wartete dort auf den Messias, denn er hatte von Gott die Zusage gekriegt, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias sehen würde. Und was passiert? Die Eltern, Josef und Maria, bringen dieses kleine Kind in den Tempel, wie es Brauch war zu dieser Zeit. Und ich stelle mir das so bildlich vor, diesen großen Tempel, und da kommt diese kleine Familie mit ihrem Kind, ja, da in diesen riesen Tempel rein. Und da sitzt dieser Simeon. Und er nimmt dieses Kind in seine Arme, und ich stelle mir das wirklich vor, er nimmt dieses Kind, er hebt es hoch, er schaut es an, er lacht, er freut sich und er lobt Gott. Und er spricht die Worte, die Weihnachten meines Erachtens wohl am besten beschreiben. Das können wir jetzt auch nochmal gerne auf die Leinwand werfen in Lukas Kapitel 2, Vers 29. Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden, für uns und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das ist Weihnachten aus der Sicht eines Sünders. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben, oder wenn du eine Frage hast, antworten wir dir dort.